und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Mein heutiger Interviewpartner ist der erste Mann in diesem Podcast, nämlich Martin Permantier. Martin ist Unternehmer, Autor, Keynote-Speaker und einer der führenden Experten zum Thema Haltung. Genau über dieses Thema wollen wir heute auch sprechen. Seit über 25 Jahren begleitet er Unternehmen bei ihrer strategischen Ausrichtung und Positionierung. Seine Erfahrung als Geschäftsführer der Shortcuts GmbH bildet die Grundlage für seine pragmatische Herangehensweise und Umsetzungskompetenz. Er teilt diese in Workshops, Vorträgen und Büchern und begleitet Transformationsprozesse. Herzlich willkommen, lieber Martin Permantier. Schön, dass du da bist.
Hallo Cyranus, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und gleich zu Beginn, Achtung, Gefahr, das hast du beim letzten Mal im Vorgespräch gesagt. Zwei Männer reden über Frauen. Ob da wohl nicht auf Glatteis begeben? Ich glaube, wir machen heute Fettnäpfchen-Wetthüpfen. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen es sehr, sehr gut hin. Mir war es ganz wichtig, dich einzuladen, weil das Thema Haltung natürlich generell für jeden wichtig ist, aber gerade auch bei Frauen gegenüber Männern. Und da will ich heute mal ein bisschen mehr reingehen, allerdings ganz allgemein anfangen, weil du sagst, Haltung prägen unser Weltbild und beeinflussen unser Denken, fühlen und handeln. Hol uns da doch mal ein bisschen mehr rein.
Ne, Haltung ist ja so ein ganz spezielles deutsches Wort. Ja, das gibt es ja in anderen Sprachen gar nicht, finde ich auch ganz interessant.
Okay.
Also was sagst du in Englischen? Mindset, das ist aber irgendwie so, wie es Gehirn verschraubt. Aber Haltung umfasst ja so, wie hältst du es mit der Welt? Wie kannst du dich so in dir halten? Wie groß ist dein inneres Gefäß? Und es umfasst ja einmal deine Denkweise, also dein erstes Intelligenzsystem. Wie sind so deine Einstellungen, deine Denkweisen? Ja, wie bist du da geprägt worden? Wie ist aber auch dein Verhalten? Also wie ist deine emotionale Intelligenz in Form der Weltbegegnung? Und wie ist so deine innere Beherrschtheit? Also wie kannst du dich selbst aushalten? Ja, wie ist deine Intuition? Also wie ist so deine ganze Weltbegegnung in dir mit Denken, Fühlen und Spüren. Und das, finde ich, macht es sehr besonders, dieses Wort. Es wird natürlich umgangssprachlich manchmal so gebraucht wie eine Meinung haben. Ja, du hast keine Haltung, ja, wenn ich sage, du hast halt nicht die Meinung, die ich gerne hätte, dass du hast. Also das, ne? Aber im Prinzip ist es, wie hältst du es mit der Sinngebung in dieser Welt? Und das Spezielle vielleicht an der Haltung, und das ist das, was ich in meinen Büchern Haltung, Entscheidung und Haltung erweitern, ja dargelegt habe, aufbauend auf verschiedene entwicklungspsychologische Erkenntnisse, ist, dass die Art und Weise, wie wir es mit der Welt halten, also wie wir Sinn geben, sich im Laufe unserer Biografie erweitert.
Inwiefern?
Naja, das kannst du es ja ganz einfach sehen, wenn du 3-, 4-, 5-jährige Kinder siehst, die so anfangen, ich zu sagen, wie geben die der Welt Bedeutung? Dann ist das total bedürfnisfokussiert. Ich will dies, ich will das, das sind meine Launen, das sind meine Impulse. Und die werden ganz unmittelbar umgesetzt. Ja, und die sollten auch ganz unmittelbar erfüllt werden. Ne? Also das ist ja eher so, wo wir herkommen. Das Ich ist ein Konstrukt, was unsere Bedürfnisse als Zentrum der Welt sozusagen veräußert. Ja, und mehr Abstraktionsstufen haben wir da noch nicht. Und irgendwann begreifen wir, mein Ich ist Teil eines Wirs. Und wir lernen, mit dem Wort Wir umzugehen. Ich bin Teil einer Gruppe, und wenn ich dazugehören will, dann macht man das so, tut das so, ist so, benimmt sich so, hat so zu sein, und du bekommst eine ganze Kulturprägung. Oder wie man auch so manchmal sagt, die erste Gehirnwäsche deiner Welt ist die Kultur, in die du geboren wirst. Also dein Gehirn wird so genommen und sagt, bitteschön, einmal eine deutsche Füllung. Da sind dann lauter Glaubenssätze drin, die du dir nicht ausgesucht hast. Ja, oder du hast irgendwie eine Religion erzählt, dann so, dann hast du einen strafenden Gott in dir, der spricht, liebevollen Gott oder eine Göttin, wenn du Glück hast. Ja, ist ja unterschiedlich. Und dann ist deine Haltung eben sehr stark geprägt von äußeren Autoritäten und von äußeren Bildern. Und an sich erst so mit der Vorpubertät oder auch später entsteht das, was man auch so in der Psychologie die dritte Perspektive nennt, also dass du anfängst, deinen Geist zu sehen. Kannst du unter anderem daran erkennen, fängst du an, Tagebuch zu schreiben. Machst du vorher nicht. Und plötzlich schaust du dir an, ich habe diese und jene Gedanken. Bin ich besser, schlechter, schneller, weniger toll als die anderen? Und so der innere Bewerter fängt an. Ja, dieses Vergleichen mit anderen, ja, bin ich wirklich wie alle aus meiner Gruppe oder nicht ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das? Und dieses vergleichende rationale Denken, man nennt das auch das rationalistisch-funktionale Mindset oder Haltung, das ist an sich das, wo auch wir so das Gefühl haben, jetzt bin ich so in mir angekommen. Und gleichzeitig aber auch das, wo wir sehr stark über uns intellektualisieren und auch der innere Perfektionist oder die innere Perfektionistin, der innere Kritiker, also diese Stimmen in uns entstehen, die wir vielleicht als Kind noch gar nicht so hatten. Ne? Und dieser Vorgang, dass wir den eigenen Geist in zunehmender Komplexität erkennen und beobachten können, der geht eben im Laufe unserer Biografie auch noch weiter. Und damit erweitert sich unsere Haltung, was wir von uns halten und was wir von uns auch sehen und beobachten können.
Also ist, wenn ich dich richtig verstehe, letztendlich die Haltung abhängig, in Anführungsstrichen, von dem eigenen Selbst, sprich dem Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, vielleicht auch der Selbstliebe.
Ja, das sind, sagen wir mal, Erscheinungen, die sich verändern an der Art und Weise, wie wir uns selbst erzählen. Man nennt das auch das Ich-Konstrukt oder die Ich-Entwicklung. Was sagst du eigentlich, wenn du sagst ich? Wen meinst du damit? Ja, und wer, was taucht da drin auf und was taucht da drin nicht auf? Ja, und die Erweiterung nach dem rein rationalen Denken, was wir, sagen wir mal, so typisch in der Schule haben, wie gut bist du, bin ich besser, bin ich schlechter, wozu tauge ich, was kann ich, was sind meine Fähigkeiten. Daraus resultiert ein Selbstbild, ich bin, was ich kann und ich versuche in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Das wird uns sozusagen antrainiert. Ja? Du musst jemand werden, du musst funktionieren. Und ich finde es auch mal interessant, wie wir das Wort funktionieren auf uns selber bezogen benutzen in dieser Art von Konstrukt. Und die erste Befreiung, die dann so mit der Erweiterung entsteht, ist ja dann, wenn wir eigene Werte, eigene Ziele definieren. Ja, und dann plötzlich so diesen Wunsch haben, ich möchte frei sein von den anderen, frei sein von den Erwartungen anderen und mich auf mich selbst und meine Ziele beziehen können und nicht so sehr unter dem Erwartungsdruck von Gesellschaft, von anderen, mich selbst definieren. Das nennt man dann Eigenbestimmung, Souveränität, was eben auch oft mit so einem Wandel von der Lebensgestaltung auch einhergeht. Oder das ist dann vielleicht auch die Zeit, wo man dann anfängt, zu Coaches zu gehen und sagt, Mensch, ich habe da so Sprüchleins in mir, die machen mich fertig. Und keiner macht uns so fertig wie unser eigenes Rationalisieren. Und der Weg da draus ist ja, sich auf emotionale Dinge zu beziehen. Im ersten Schritt, worauf habe ich Lust, worauf habe ich Bock, was sind meine Vorlieben, was mag ich gern und so weiter. Ne? Und im zweiten Schritt, also wenn wir anfangen, ja so psychologischer zu denken, man nennt es dann so den Übergang, eine relativierende individualistische Haltung, ist ja, wenn ich mich selbst zum Objekt der Betrachtung machen kann. Wie denkt's denn so in Martin und wie fühlt's denn so? Und das ist ja nochmal ein anderer Abstraktionsschritt. Man nennt das auch die vierte Perspektive. Also wenn du sowieso neben dir stehen kannst und dich in deinen Teilpersönlichkeiten wahrnehmen kannst. Ach, da gibt's ja ein inneres Kind, da gibt's ja einen inneren Kritiker, da gibt's einen Macher, da gibt's aber so einen angepassten Teil, wie immer wir das dann nennen, inneres Team, innerer Konferenzraum, ja. Aber die inneren Quatschis eben nicht mehr als ich zu sehen, sondern als Phänomene, die von etwas wahrgenommen werden, also im größeren Raum, in dem sie stattfinden. Das kannst du jetzt ich oder selbst nennen. Ja, so typischer Übergang ist ja für viele, wenn die anfangen zu meditieren. Wo du dich ja hinsetzt, sag, ich mach mal nix. Und dann gucke ich, wie es so redet in mir. Und dann kriegst du ja irgendwann so einen Bezugspunkt, von dem du aus neutraler auf das Gequatsche gucken kannst und dich nicht mehr so stark damit identifizierst.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, also wirklich zu gucken, okay, das, was in mir quatscht, unabhängig von dem zu machen, was ich tatsächlich bin. Weil viele identifizieren sich ja genau mit dem Quatsch, wie du ihn so schön benannt hast, und meinen, das bin ich. Aber letztendlich ist das ja nur ein ganz kleiner Aspekt, der eben, wie du so schön gesagt hast, über die Prägung ja auch entstanden ist. Wie schaffe ich es denn, mich von dieser vermeintlichen Identifikation zu verabschieden?
Ja, meistens geht es über das Erkennen innerer Widersprüche. Ja, dass du halt erkennst, diese Selbstgeschichte ist ja gar nicht kohärent. Also wenn du dich selbst erzählst und du merkst, ja, ich bin einer, der ist so und so, ja, manchmal. Ne? Und in dem Moment, wo du dich ja mehr reflektierst, mehr beobachtest, fängst du an, so zu sehen, ein Teil von mir ist so, ein Teil von mir ist so. Manchmal sage ich Dinge, wo ich merke, oh mein Gott, habe ich ja von meinem Vater. Der Ausdruck, den ich jetzt sage, der ist ja vielleicht schon 100 Jahre alt. Der hat den vielleicht von seinem Vater. Vielleicht ist das viel älter. Ich bin sozusagen von einer Kulturprägung durchzogen und sage Sätze, die nicht wirklich individuell zu mir gehören, sondern die einfach nur Kulturträger sind. Ne? Und das stärker mit dieser Widersprüchlichkeit in Kontakt kommen und mit den Gefühlen, die damit verbunden sind, dann stellst du eben auch fest, ach guck mal, wir haben ja so eine ganz interessante Verbindung zwischen dem Fühlen und der Sprache. Ja, und da wissen wir ja eben nicht erst seit, oder sagen wir so, Freud hat so ein bisschen groß gemacht, dass er gesagt hat, in dem Moment, wo du dich mit deinem emotionalen Leben beschäftigst und Sprache dazu bringst, fängst du an, das anders zu erkennen. Fängst du an, Musterhaftigkeiten zu erkennen. Fängst du an, Prägung zu erkennen und fängst auch an, neue Perspektiven, also multiperspektivisch auf Dinge draufschauen zu können. Und dann sagst du, ja, ich kann es so wahrnehmen, aber ich könnte auch eine andere Sinngebung machen. Und vielleicht muss ich das gar nicht mehr so deuten, wie ich es bisher gedeutet habe, sondern kann es umdeuten. Und in erweiterten Haltung ist halt diese Fähigkeit, eigene innere Geschichten und Sinngebung umzudeuten, größer. Und in den früheren Haltungen bist du mehr fixiert. Nein, so muss das sein, so war das immer schon, so haben wir das immer schon so gemacht und so werden wir es auch noch in Zukunft machen, sagst du. Nö, vielleicht nicht.
Jetzt lass uns doch mal genau den Schritt machen von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich Haltung von Frauen gegenüber dem Männlichen. Ich sage mal gar nicht gegenüber den Männern, weil es gibt ja auch viele Frauen, die sehr männlich unterwegs sind. Wie kann ich denn in der Lage sein, eine Haltung zu entwickeln, die unabhängig von dem ist, ich muss jetzt genauso sein wie die Männer, um auch die Karriere machen zu können. Ich muss auch eine Ellenbogenmentalität aufbauen, um mich durchbeißen zu können, sondern völlig unabhängig davon zu werden und wirklich eine Haltung, als Frau zu kreieren, die es mir ermöglicht, tatsächlich auf Augenhöhe mit Mann zu sein, ohne dass ich überhaupt irgendetwas tun muss. Hast du da irgendwie eine Idee zu?
Jetzt, die Jane Löwinger, das ist ja die Forscherin der von Ego Development, Harvard-Professorin. Und sie war die Schülerin von Erik Erikson, der wiederum Schüler von Freud war. Und Erik Erikson kennt man so ein bisschen, weil er die sozialen Stufen so gemacht hat. Das Besondere an Jane Löwinger war, die war eine der ersten Psychologinnen, Professorinnen in den USA. Jetzt denkst du heute, ja, okay. Aber das Besondere ist ja, darf man fast gar nicht so sagen, aber war so, man hat früher gedacht, Psychologie ist nicht für Frauen. Das war gängige Meinung bei Freud und Co. Mit einer Ausnahme, die Tochter von Freud, Anna Freud, die durfte das. Ne? Aber ansonsten haben die gesagt, nee, geht nicht, Frauen sind hysterisch. Ne? Aus heutiger Sicht totaler Schwachsinn, ja, weil natürlich heute würdest du sagen, ja, gibt ganz viele Psychologinnen, alles wunderbar. Und Jane Löwinger war aber einer der ersten, die auch viele Anfeindungen noch erfahren hat. Ne? Und sie hat sich befasst, und das finde ich ganz interessant, in den 40er, 50er Jahren mit Frauen in missbräuchlichen Beziehungen. Jetzt kann man sich vorstellen, USA, 40er, 50er Jahre, da kamen die aus dem Krieg zurück, Koreakrieg, Weltkrieg, was da so in den Beziehungen abging. Ne? Und hat jetzt dann aber erfahren, wie die Frauen in diesen schwierigen Situationen sehr unterschiedlich, aber musterhaft mit Spannung umgehen. Und hat dann gemerkt, ach guck mal, die geben mir immer bestimmte Antworten. Und wenn die sich entwickeln, dann fangen die an, die Antworten sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verändern. Das heißt, wie die sprachlich ihr Konstrukt zum Frausein und zur Rolle der Frau definieren, verändert sich mit ihrer Reifung. Und sie hat das dann in einem wissenschaftlichen Verfahren gemacht, um sozusagen Ich-Entwicklung messbar zu machen. Der WUSC-Test, ne, kann man nachgucken, ist Sentence Completion Test. Und eine Frage war, und die ist immer ganz lustig, eine Ehefrau sollte. Also je nach Haltung, was antwortest du da drauf? Eine Ehefrau sollte. Ist natürlich im heutigen Kontext immer ganz nett, wenn ich das als Beispiel raushole. Da geht immer so eine leichte Empörung durch den Raum, ne, so eine Frage zu stellen. Aber die Antworten illustrieren ganz gut, wie die Haltungen sich verändern. Um das mal beispielhaft zu sagen, in der reinen Selbstorientierung, also wenn du noch selbstorientiert impulsiv bist, also eine ganz frühe Haltung, dann ist die gekennzeichnet von Macht und Ohnmacht. Ja, dann hast du vielleicht eher solche Sachen gehört damals. Eine Ehefrau sollte gehorchen, ihrem Mann dienen. Also diese klassischen Bilder, nicht zu viel Raum einnehmen, sowas, ne? Oder im Gemeinschaftsbestimmten, dann war es halt oft von Religion geprägt. Eine Ehefrau sollte ja dem Mann untertan sein, sich ihrem Schicksal ergeben. Und wenn die Beziehung nicht gut war, haben sie vielleicht gesagt, kann man nichts machen, Gott hat das so gewollt, habe ich jetzt einen schwereren Weg. Ja. Im Rationalen, ne, dann kannst du auch mal so fragen in der Gruppe, eine Ehefrau sollte, dann kommen dann oft so funktional orientierte Sinngebung. Ja, die sollte auch ihr Ding machen, ihre Pflichten übernehmen, die sollten sich die Arbeit teilen. Ja, dass jeder was so eine Rolle übernimmt im Familienkonstrukt. Also wird so ganz pragmatisch darüber nachgedacht, was die nun soll. Und typische Antwort in der Eigenbestimmung, Souveränität wäre, eine Ehefrau sollte ihr eigenes Ding machen, selbstständig machen, glücklich sein, ja, und ihren eigenen Weg finden. Ja. Und das Interessante ist jetzt so im Postkonventionellen, da würdest du vielleicht sagen, eine Ehefrau sollte, ja, kommt drauf an. Ja, was will sie denn? Will sie polyamor leben? Ja, will sie berufstätig sein? Hat sie Bock auf Familie? Mag sie lieber Frauen? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist relativ. Ja, also da gibt es viele Antworten. Da gibt es gar nicht eine. Das heißt, das nennt man auch postkonventionell. Du kannst über die Konvention erstmal hinausdenken. Was interessanterweise reflexhaft viele gar nicht tun. Ja,
Weil
und
sie in dem
in.
Konstrukt noch so drin sind, in diesem
Genau.
kollektiven Feld einfach.
Und wenn du jetzt systemisch dran denkst, eine Ehefrau sollte, ist ja nur ein Beispiel, gibt es natürlich viele Antworten, würdest du sagen, Moment, über welche Kultur reden wir? Reden wir jetzt über eine Frau in Afghanistan, in Südamerika oder hier? Was ist der Kontext? Und übrigens, ich finde die Frage blöd, weil die sollte gar nichts, ne? Und ich stelle jetzt mal die Frage in Frage, warum fragst du eigentlich die Frage? Und kannst auf den Kontext drauf schauen. Ja, und ich finde, im Zusammenhang von Ehe sollte es kein Sollte geben, als Beispiel, ne? Das heißt, du kannst viel reflektiver und multidimensionaler drüber nachdenken und kannst in deinem Denken mit Paradoxien und Dilemmata umgehen. Ja, und diese Veränderung der Haltung, das hat sie sozusagen jetzt an dem Beispiel Frauen dann herausgefunden, hat diese Forschung dann eben sehr stark intensiviert, sodass tatsächlich die Ich-Entwicklung in ihrer Wurzel zum Teil aus diesem Mann-Frau-Thema heraus entstanden ist.
Jetzt hast du ja im Vorgespräch auch, dass wir einfach mal so ein bisschen in die Praxis reinkommen, von zwei Frauen gesprochen. Einmal hast du von der Professor Dr. Maya Göpel gesprochen, aber auch von Kamala Harris. Vielleicht können wir da ja mal so als Beispiel was nehmen. Ich fand das ganz schön, wie du es erzählt hast, wie sie entsprechend darauf reagiert haben, damit es vielleicht noch ein bisschen lebendiger. Magst du da mal kurz drauf eingehen?
Na, wir haben ja so ein bisschen gesprochen, man sucht ja immer Beispiele, wer redet denn mal anders, ne, in solchen Kontexten, ja. Und Maya Göpel, die hatte ich auch bei uns im Podcast Ich, wir alle und habe die so ein bisschen verfolgt. Und sie ist ja eine hochgebildete Wissenschaftlerin, ja, die viel in Talkshows war und teilweise so richtig unverschämt von irgendwelchen Typen vorgeführt worden ist. So, ich erinnere mich nur an eine, war hier im Berliner Rundfunk oder so, wo der Moderator sie fragte bei ihrem Buch, warum lächeln Sie denn nicht auf dem Cover? So nach dem Motto, sind Sie so ein miese Peter, der uns die Würstchen vom Grill nehmen will? Ne? So diese Anklage. Ne? Und ich dachte, krass, ne, wie schwer sie es hat. sagen wir mal, auf so einem vollkommen unsachlichen Niveau geframed zu werden, ne? So nach dem Motto, sie sind wahrscheinlich keine glückliche Frau, wenn sie sich so für Umweltthemen engagieren, ne? Und gleichzeitig zu sehen, wie sie über die Jahre, wenn man sie so verfolgt, gemerkt hat, ihre eigene Haltung zu erweitern, ihren Sprachraum zu erweitern, um viel flexibler mit solchen Sachen umzugehen, dass sie vollkommen souverän in ihrer Fachlichkeit bleibt, aber nicht versucht, besser zu wissen, dass sie ah, gleichzeitig sagt, was ihr wichtig ist, was ihre Werte sind und oft so was Inkludierendes, Emotionales sagt, also so einen Möglichkeitsraum dann er sagt, ja, ich kann ihren Widerstand ganz gut verstehen und trotzdem glaube ich, dass wir an einer Welt, also an einer besseren Welt arbeiten können, wenn wir dies und jenes auch noch beachten. Ja, und das sind Perspektiven, die uns bis jetzt vielleicht noch entgangen sind, die im wissenschaftlichen Diskurs aber schon auftauchen. Und es könnte doch hilfreich sein, wenn wir da mal genauer hinschauen, ne? Und du denkst, ach, guck mal, wie souverän die das managt. Ja, also die lässt sich nicht anzicken, die versucht nicht jetzt so, dir zeig ich's, sondern die macht Tai Chi. Ja, und die sieht genau, aus welchem polarisierenden Konstrukt der kommt. Und sie wendet die Polarisierung in so eine dialektische Dynamik. Ah, das ist ihre Antithese. Dazu hätte ich diese These. Und die Synthese könnte so lauten. Wäre das nicht auch ein Angebot, was für sie interessant wäre, ne? Und da, glaube ich, ist oft so eine Kunst drin, nicht ins Polarisieren zu gehen.
Ja, in jedem Fall. Ansonsten sind wir ja sofort wieder im Streitgespräch, was ja überhaupt nicht notwendig ist.
Und die Schwierigkeit ist halt, den eigenen Quatschi schnell genug zu erkennen, wenn er selber in eine Polarisierung geht, weil eine gewisse emotionale Energie getriggert wird. Ja, und das ist ja so dieses, bin ich dann in der emotionalen Energie und sage, ja, ich muss jetzt aber mal klarstellen hier, ne, und die Fakten sind aber so. Dann sagt der andere, ja, genau da wollte ich dich haben, ne, du sollst für mich tanzen, ne? Und wenn du aber sagst, okay, ich sehe die emotionale Energie, ich sehe, du triggerst mich, ne, aber ich führe dir jetzt ein anderes Gefühl rein und öffne diesen Raum dann mit dieser emotionalen Energie. Und das ist, glaube ich, so für Mann und für Frau, ja, das Schwierige, aber auch das Dankbarste bei den erweiterten Haltungen, wenn du mit emotionalen Energien anders umgehen kannst und flexibler und modellierfähiger wirst, ne.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich die Kunst, egal in was für einer Form von Beziehung, ob eben in so einer Talkshow, ob in der Partnerschaftsbeziehung, im Job oder wo auch immer, wirklich den Vulkan, der sich ja gerade aufbaut, gar nicht erst ausbrechen zu lassen, sondern, du hast es ganz schön auch gesagt, wirklich auf ein anderes Spielfeld zu bringen, wo es dann diesen emotionalen Raum gar nicht mehr in dieser Form gibt. Also geht es letztendlich ja wirklich um eine ja, hochintelligente Form von Kommunikation, oder?
Genau, und emotionale Energie ist ja nicht gut oder schlecht. Sie ist erstmal nur ein Angebot, ja. Und sie wird aber dann erst gut nutzbar für das Bewusstsein, ja, und so sind wir halt, das Bewusstsein funktioniert über Sprache, wenn wir Sprache zu dieser Energie geben können. Also sprich, wenn wir aus einer emotionalen Energie ein kommunizierbares Gefühl machen. Oder vielleicht auch nur für uns innerlich kommunizierbar. Ah, jetzt bin ich wieder an dieser Kränkung, weil mein Vater mir auch immer gesagt hat, du kannst es nicht oder so, du musst besser sein und du merkst, ah, in dieser Musterhaftigkeit bin ich, aber ich muss da nicht sein, ich habe ja noch zwei andere Abbiegungen. Und dieses mit diesen Gefühlen, also der eigenen emotionalen Energie andere Fühlangebote machen zu können, ja, das ist dann das, was den Raum öffnet.
Hast du einen Vorschlag für unsere Zuhörerinnen, wie sie, wenn sie merken, dass sie sich getriggert fühlen, da rauskommen können, um eben einen anderen Raum zu nutzen, den wir ja in uns tragen? Das ist ja das Schöne, es ist ja alles in uns drin. Aber dadurch, dass wir uns getriggert fühlen, wird ja dieser Raum, in dem wir uns vermeintlich begeben, immer enger, 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 weil er ja über diese Vergangenheit, also all die Emotionen aus der Vergangenheit, wie du so schön gesagt hast, ne? Damals hat Papa mich halt eben auch so gerügt oder wie auch immer, dann nicht mehr in der Realität bleiben können, in der wir doch eigentlich sind. Hast du da irgendwie ein Angebot?
Ja, auch hier ist ja die Teilearbeit ganz wichtig, so als erstes. Also erstmal dieses Würdigen, dieser Energie zu sagen, ah gut, dass du, dass diese Wut in dir war, ja gut, dass die dich so lange geschützt hat, gut, dass du hier eine Grenze setzen konntest, das war ganz wichtig damals, ja, und das hast du gut gemacht. Also erstmal anerkennen, mich selber anerkennen dafür, dass ich da ja was gehabt habe, was für ein Bedürfnis stand, um mich dann zu informieren, aber vielleicht brauchst du das heute nicht mehr in dieser Form. Also nicht sagen, oh, ich will endlich aufhören damit. Ich will endlich aufhören, mich selbst fertig zu machen. Ja, sondern zu sagen, nee, nee, das hatte eine Funktion. Und das finde ich interessant an dieser auch dieser dialektischen Überlegungsweise, dass du sagst, was ist das Gute an der Emotionalität? Warum habe ich die gebraucht? Und wie kann ich sie vielleicht anders benutzen? Eben nicht sagen, ich will es weghaben. Ja, sondern ich erkenne es an, ich erkenne die Funktion an, aber ich erkenne auch, ja, manchmal brauche ich das nicht. Manchmal gehe ich anders um. Und jetzt versuche ich mehr von dem anderen zu machen. Ne? Man nennt es ja auch, und das finde ich auch mal schönen Ausspruch, diese Immunity to Change, ja, oder die Immunität gegen Wandel. Warum nehmen wir uns was vor? Ich will jetzt in Zukunft nicht mehr so mit mir sein, ich will nicht mehr so streng mit mir sein, sondern viel netter. Und das versuche ich aber mit der gleichen Strenge wieder. Dann zu sagen, was sind denn eigentlich die verborgenen Verpflichtungen, die mich zum Beispiel an innere Strenge binden? Also was erzähle ich mir denn innerlich? Nee, mach lieber wieder so. Und denen so auf die Sprünge kommen und mit denen in den Dialog gehen, um zu sagen, ja, ich sehe, dass du das glaubst, dass das die beste Strategie war, und das war sie vielleicht auch mal. Sie war vielleicht lebensnotwendig, aber jetzt könntest du ja mal anders versuchen. Schau mal, an dieser Stelle machst du es, an dieser Stelle machst du es, an dieser Stelle anders. Und das hat diese Versöhnlichkeit mit sich selbst.
Da hat ja Stephen Covey auch so schön, ne, diese dritte Alternative geprägt. Das finde ich so schön, wirklich. Gerade wenn ich in diesem inneren Zwiespalt bin, was wäre denn eine Möglichkeit, die wir noch gar nicht erschaffen haben? Das
Genau.
ermöglicht ja tatsächlich, vielleicht ist es genau der Raum, von dem du vorhin gesprochen hast. Wow, auf einmal kommt was völlig Neues, wo noch keiner der beiden in uns drüber nachgedacht hat. Und wenn wir jetzt mal auf Beziehungsstress gehen, ja genau das Gleiche. Was wäre dann wirklich mal so eine dritte Möglichkeit, wo noch keiner drüber nachgedacht hat, wo wir dann natürlich auch rauskommen?
Und das ist ja diese Erweiterung der Haltung, ist im Prinzip, mit jeder Erweiterung kommt eine Perspektive dazu, die vorher nicht gesehen worden ist. Ja, und dieser Übergang, wenn man sich auch im eigenen Leben anguckt, ja, ah, früher habe ich immer so eine Beziehung gehabt und ich war total unglücklich und das war ganz schlimm und dann habe ich aber gesagt, ich gehe trotzdem aus der Beziehung. Und dann kam die neue Beziehung, die war viel besser. Ja, das ist ja so der Klassiker. Unter Umständen, dass du also diese Erweiterung als krisenhaft erlebst, weil deine Sinngebung sich nicht mehr als hilfreich erweist und du dann in so ein Vakuum reinkommst, wo jetzt eine dritte Option, eine zusätzliche Option sich anbietet, aber oft noch nicht so sichtbar ist. Dass du weißt, so wie früher geht's nicht mehr, wie neu weiß ich noch nicht so. Ne? Und das Modell der Haltung, das wir eben dann auch viel nutzen, beschreibt halt diesen Vorgang, dass du wissenschaftlich wie so eine Landkarte in die Hand kriegst und sagst, schau mal, so und so entwickelt sich der Geist, hat man so festgestellt, kulturübergreifend, das sind so die Zunahmen von Komplexität. Kommt dir das hier und da bekannt vor und wie kannst du vielleicht das auch nutzen als Schatzkarte, um eben diese zusätzlichen Möglichkeitsräume frühzeitig zu erkennen?
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Wort, auch was diese Möglichkeitsräume angeht. Es ist halt kein hartes Wort, sondern da kann man, es ist eine Einladung. Okay, was wäre, wenn mal wir dahin schauen oder dahin führen oder wie auch immer? Und es kann ja genau das, wie du so schön sagst, eben auch dahin führen, dass wir auf einmal eine völlig neue Haltung einnehmen, ohne das ganz bewusst zu tun, weil sie sich einfach aus diesem neuen Raum heraus auch entwickelt. Und auf einmal kann ich, wie du so schön gesagt hast, kann ich halt mit einem vermeintlichen Fight in einer Talkshow völlig anders umgehen, weil ich es halt umwandeln kann in mir selber.
Genau. Und das ist ja im Prinzip, was in Coaching und in Therapiewegen oder allem so entsteht, das sind Versprachlichungsrituale. kommst du einem Coach, sagst, oh, ich habe dieses Dilemma und dieses so, und dann sagt der Coach oder die Coachin, hast du es mal von hier angeguckt? Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn du von da guckst? Oder hier, und macht irgendwelche Perspektivangebote. Und dann sagt der Coach hier vielleicht, ah ja, wenn ich von da gucke, nee, dann ist anders. Ah, das kenne ich von da. Übertrag mal das, was du von da schon kennst, auf da. Ach, jetzt, wo ich das so sehe, kann ich es neu fühlen. Und in dem Moment, wo die emotionale Energie anders fließt, geht die Identifikation weg. Jetzt muss ich nicht mehr so handeln wie früher, weil meine emotionale Energie mich nicht mehr bindet, weil ich meinem Bewusstsein aus einer neuen Perspektive sinngebend Angebote machen kann.
Vielleicht zum Schluss, weil ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, ein sehr schönes Beispiel, was du auch im Vorgespräch genannt hast, diese wahre Haltung als Startup-Frau. Ich denke da an Höhle der Löwen oder die ganzen Pitch-Decks, die wir ja zur Verfügung stellen, um als Startup irgendwie Investoren zu kriegen. Weil, ne, bei der Höhle der Löwen, da muss ich mich halt von meiner besten Seite zeigen, um vielleicht Investoren zu bekommen. Ich muss ein ganz besonderes Pitch-Deck aufbauen, um auch da irgendwie an Investoren ranzukommen. Und du hast so schön hier auch eben die Perspektive gewechselt, zu sagen, okay, wie wäre es, wenn ich mal von einer ganz anderen Seite aus gucke, nämlich ich bin die Amazon, ich bin die Königin und du als Investor kannst dich bei mir bewerben, weil ich habe hier wirklich die Chance des Lebens. Ich glaube hier, fand ich total schön, dieses Beispiel, was du gebracht hast, können wir einfach erkennen, okay, wenn ich hier etwas drehe, kann ich eine völlig neue Haltung einnehmen. Und das ist so meine Erfahrung, da würde ich gerne dein Abschlusswort auch zu haben. Auf einmal stehe ich völlig anders da und kriege ganz neue Möglichkeiten, die mir vorher gar nicht zur Verfügung standen.
Ja, das ist ja ganz wichtig, den Übergang, den du beschreibst. Und ich coache ja auch hier im Entrepreneur-Organisation oder auch anderen Unternehmerinnen. Und da hast du eben auch manchmal mit den inneren Stimmen zu tun, bin ich gut genug und so weiter, ne? Und oft sind das ja Frauen, die haben Bestnoten, super Abschlüsse, legen dann Start-up hin und du stehst davor und denkst, also so wie ich das sehe, bist du eine ganz schöne Königin, ja. Und die stehen Schlange bei dir, ne? Und in diese Haltung überhaupt reinzugehen, also diese Selbstermächtigung, ja, und etwas diesem inneren Bemängeln entgegensetzen und für die eigenen Werte und Haltung einzustehen, ja, das ist ja der eine Faktor. Aber der gelingt dann ja auch gut, wenn du dich mit was Größerem verbindest. Also wenn du weißt, es geht jetzt nicht um mein Ego und ich bin so eine tolle Königin, sondern ich bin mit etwas dem Leben, einem Fluss im Leben verbunden und merke auch, dass mein Tun in diesem Kontext steht. Ja, so dass dein Ich nicht nur damit besteht, ah, ich will frei von anderen sein und super sein, sondern ich will auch frei von mir selber sein und Teil von einem Wir sein, was aber aus individuellen Wesen besteht, ne? Und dann entsteht nochmal so eine andere Art von Seinsraum, in dem du in Verbindung stattfindest. Und da, glaube ich, kommt auch mal eine ganz andere Kraft auch zu gestalten. Ja, wenn du nicht nur dir bewusst bist, boah, ich habe ja ganz schön was geleistet und ich habe ja ganz schön was drauf, sondern ich stehe auch in Verbindung mit dem Leben auf eine bestimmte Art und Weise.
Wow. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann sprengen wir den Rahmen hier deutlich und machen lieber irgendwann nochmal eine zweite Show, wollte ich gerade sagen. Nee, eine Show war es hier gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich fand das sehr tief und erfahrungsreich, was du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Du hast ja gesagt, es gibt auch die Community-Haltung erweitern, wo man da noch viel, viel tiefer gehen kann. Die würde ich natürlich auch mit in die Shownotes reinnehmen. Wer also mehr von Martin wissen möchte, bringen wir natürlich E-Webseite Ähnliches rein, aber auch vor allen Dingen auch diese Community, weil da hast du einfach die Chance, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirklich mit der Gruppe da genau das, was wir hier gerade mal angefangen haben, noch viel, viel mehr zu vertiefen, oder?
Genau, also uns geht es ja darum, entwicklungsorientierte Perspektiven zu finden in verschiedenen Branchen. Wir reden über Bildung, wir reden über Coaching, aber auch Gesundheitsbranchen, also verschiedene Wege, weil ich glaube, generell in unserer Gesellschaft ist ja so dieser Hunger nach diesen erweiterten Perspektiven und darüber mit anderen Wachstumsgefährtinnen in Austausch zu gehen, weil das ist was, wo wir eben in der Spiegelung voneinander wahrscheinlich am meisten lernen können. Und dafür gibt es diese Community mit jetzt fast 2000 Mitgliedern.
Oh wow, klasse, danke. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja,
Wo findet
danke.
man dich in den sozialen Medien hauptsächlich?
LinkedIn Ja, da bin ich tätig und habe eben dann sozusagen meine Special Interest Group und ich habe den Podcast Ich, wir alle, wo ich auch gerne über diese Themen erzähle.
Ah, bringen wir auch mit
Bald
in.
auch mit dir,
Ja, genau, da werden wir
ne?
gleich noch eben drüber reden. Aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank, lieber Martin. Schön, dass du da gewesen bist. Schön, dass du uns etwas tiefer in das Thema der Haltung hineingeführt hast. Down the Rabbit Hole. Und ich wünsche dir, liebe Zuhörerin, ja, ganz viel Freude mit dem. Tauch selber auch mal tiefer ein, weil meine Erfahrung ist die, viele wollen gesehen werden, wollen mehr Reichweite, wollen Marketing, wollen Sales. Aber meine Erfahrung ist die, wenn du wirklich diese Haltung hast, und wir hatten das eben so schön bei dem Investoren-Ding, wenn du da für dich diese Haltung bekommst, brauchst du viel weniger Marketing, viel weniger Sales, weil die Menschen nämlich auf dich zukommen. Von daher ganz viel Freude, hab ein ganz, ganz tolles Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, wenn du diese Folge likest, wenn du generell auch den Podcast likest und gerne auch bewertest. Freue ich mich auch drauf, das zu sehen. Ansonsten, hab ein schönes Wochenende. Bis ganz bald. Alles Liebe hier von der Costa Blanca, dein Siranos. In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So, wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.